Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen aus dem 2. Petrusbrief, dem 1. Kapitel, und bitte euch, wenn möglich, noch einmal dazu aufzustehen. 2. Petrus 1, Abvers 16. Da heißt es: Denn nicht, weil wir klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung, als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her erklang, die zu ihm sprach: Das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Eine umso festere Grundlage haben wir darum im prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Denn, das sollt ihr vor allem wissen, keine Weissagung der Schrift verdankt sich menschlicher Anschauung. Denn was an Weissagung einst ergangen ist, geht nicht auf den Willen eines Menschen zurück, vielmehr haben, getrieben vom Heiligen Geist, Menschen im Auftrag Gottes geredet. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich fühle mich oft an einem finsteren Ort. Danke, dass dein Licht, dein Wort Sicherheit gibt, Licht gibt, Beständigkeit gibt, Wahrheit gibt, Durchblick gibt. Danke, dass du uns das anvertraut hast und geschenkt hast. Möchten dich bitten, dass du uns heute Morgen dein Wort aufschließt, dass du zu uns redest. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich habe in den Tagen große Freude an diesem Brief, aus dem einfachen Grund, ich kannte den nicht besonders. Vielleicht ist es bei euch anders mit dem 2. Petrusbrief. In meinem Leben führte der so ein bisschen ein Nischendasein. Hat man manchmal mit einzelnen biblischen Büchern, die man nicht so gut kennt. Und deshalb freue ich mich über unsere Predigtreihe, über den 2. Petrusbrief, wo wir schon wunderbar hörten: Alles ist uns geschenkt und ihr habt so große Verheißungen und Gott hat euch über alles gesegnet. Und wir haben gehört: So, und jetzt seid ganz eifrig, dass in der Beziehung zu Jesus in eurem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Da hat Gott so wunderbare Möglichkeiten geschenkt. Lebt es doch aus. In Jesus, in der Verbindung mit Jesus. Wunderbarer Brief. Und da macht nun der Petrus hier heute weiter. Wenn du so richtig eifrig mit Jesus in der Nachfolge stehst, dann musst du aber gucken, dass es auch in die richtige Richtung geht. Gerade wenn du eher in einer dunklen Zeit lebst, schau, dass es die richtige Richtung ist. Und deshalb ist hier ein erster Punkt heute Morgen: Wir sollen den Augenzeugen folgen, denen, die damals Jesus hier auf der Erde erlebt haben, den Augenzeugen folgen. Ich lese uns nochmal die Verse 16 bis 18. Meine Fernbedienung fehlt. Hat nicht funktioniert. Gut. Du kannst den ersten Punkt. Die Folien sind zerhauen. Gut. Das ist dann auch Gottes Willen. Dann geht's heute ohne Folien, ja? Ich sehe das ganz gelassen. Ein erster Punkt, den Augenzeugen folgen. Vers 16 bis 18. Denn weil wir klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung als eine Stimme, von der erhabenen Herrlichkeit her erklang, die zu ihm sprach, das ist mein Sohn, mein Geliebter, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Da schreibt einer, der hat das miterlebt. Der Petrus. Wir haben vorhin in der Schriftlesung aus Matthäus 17 gehört, wie Jesus mit dreien seiner Jünger, unter anderem den Petrus, auf den Berg geht. Heute lokalisiert man das in Israel mit dem Berg Tabor, ein wirklich hochgelegener Berg mit wunderschöner Aussicht. Und dort kommt eine Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Da hat der Petrus miterlebt, wie in aller Niedrigkeit des Lebens Jesu hier auf der Erde himmlische Herrlichkeit sichtbar wird. Was für eine Bestätigung Gottes für seinen Sohn Jesus Christus. Das habe ich miterlebt und deshalb schreibe ich diesen Brief. Deshalb erzähle ich euch von Jesus und deshalb erzähle ich euch, Petrus, von ganz großen Segnungen Gottes. Das sind nicht irgendwelche Hirngespinste, die sich Menschen ausgedacht hätten, sondern das habe ich erlebt. Das hat sich wirklich ereignet und das ist Basis des Glaubens. Darauf kann man stehen, denn da ist ein glaubwürdiger Augenzeuge. Wenn ihr schon mal vor Gericht erlebt habt, wie Augenzeugen aussagen, dann könnte man manchmal Zweifel bekommen. Beim einen lautet es so, beim anderen so. Das ist hier so ganz anders, dieses Augenzeugendasein. Das führt ja unser Text weiter aus, unter der Inspiration, dem Wirken Gottes. Und deshalb ist dieser Petrus glaubwürdig. Ich kann mich auf das verlassen, was Petrus weitergibt. Warum kann ich mich darauf verlassen? Jesus selber hat unter anderem diesem Petrus zugesagt, Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Merkt ihr, das ist wie ein Gütesiegel. Das sind nicht nur menschliche Worte, das ist nicht nur das, was der Petrus dabei empfunden haben mag oder sich irgendwo noch im Gedächtnis hat. Nein, der Heilige Geist, das ist die Zusage hier, wird ihn später daran erinnern. Und deshalb kann er das glaubwürdig an uns weitergeben und wir stehen darauf. Also ohne diese Zusage Gottes wollte ich dem Petrus nicht so einfach glauben. Das ist ein fehlbarer Mensch wie ich auch. Wir erleben den Petrus ja, wie er ja auch in aller Schwachheit versagt. Aber mit dieser Zusage Gottes, der Heilige Geist wird dich dabei leiten. Können wir das für uns als Basis unseres Lebens nehmen, den Augenzeugen folgen, die uns das, was hier in den Evangelien steht, weitergegeben haben. Wenn ich diesen Augenzeugen folge, dann wird sich das ereignen, was Jesus in Lukas 10 zugesagt hat. Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, hört mich. Wer euch hört, hört mich. Ist doch wunderbar, wenn ich hier im Wort Gottes lese und ich höre Jesus direkt. wenn Apostel das geschrieben haben, dann werde ich Gott hören. Ein zweiter Punkt, keinen Mythen folgen, keinen Mythen. Wir sind nicht klug ausgedachten Mythen gefolgt, steht hier in Vers 16, keinen Mythen. Ich habe es eben schon mal Hirngespinste genannt, in dem Sinn, Lehren, Gedanken, Anleitungen zum Leben, die im menschlichen Gehirn entstanden sind, die von Menschen ausgedacht worden sind, die aus irgendwelchem Grund von Menschen in die Welt gesetzt worden sind. Es gibt so viele Mythen. Damals gab es den Mythos eines göttlichen römischen Kaisers. Eines göttlichen Kaisers in all seiner Pracht und Herrlichkeit. Und du hattest in Israel sogar Tempel für diesen Kaiser, den lebenden Kaiser, der dann als Gott verehrt wird. Was für ein wunderbarer Mythos, oder? Und jetzt schau dir mal diesen armseligen Gekreuzigten an. Das steht so gegeneinander. Da ist der Kaiser, der Sieger, und da ist Jesus Christus, der Gescheiterte am Kreuz. Das ist solche Dinge meint der Petrus hier. Wem folge ich? Dem, der menschlich, der in der Welt etwas gilt, oder dem, der Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist? Dem, der alle äußere Pracht und Herrlichkeit hat, oder dem, der hier in Niedrigkeit unter uns über diese Erde gegangen ist und bei dem nur hier in der erwähnten Stelle Matthäus 17 mal etwas himmlische Herrlichkeit im Leben aufgeblitzt ist. Ein Mythos damals, ein anderer Mythos möchte ich aus der Heiligen Schrift nehmen. Wenn ich in den ersten Korintherbrief schaue, ins dritte Kapitel, da gibt es einen katastrophalen Mythos, anders kann ich nicht sagen. Es ist völlig egal, was du mit deinem Körper machst. Es ist völlig egal, wie du lebst. Es kommt nur auf deinen Geist an. Wie dein Leben aussieht, das macht überhaupt kein Thema. Wenn du zu einer Prostituierten gehst, hier in 1. Korinther 3, das macht doch nichts. Was für ein schrecklicher Mythos. Wenn sich Glauben nur im Kopf abspielt, vielleicht noch in den Gefühlen, aber im Leben keine Auswirkung hat. Wir sind nicht Mythen gefolgt. Wir folgen dem, was Jesus gesagt hat. Wir folgen dem Wort Gottes im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt heute auch so viele Mythen. Ich kann sie gar nicht alle nennen, sonst werden wir heute ganz sicherlich nicht fertig. So viele Mythen, so viele Mythen. Ein Mythos, den ich gar nicht mag, aber der mir immer wieder begegnet in meinen fast 30 Jahren Christsein. Man muss es doch nicht so genau nehmen mit Jesus, oder? Warum machst du es dir denn so schwer? Muss man denn so schrecklich schwarz-weiß sein? In Klammer, unser Herr Jesus war so schrecklich schwarz-weiß. Da gibt es nicht gleichzeitig Licht und Finsternis im Leben, das geht nicht. Warum machst du es dir denn so schwer? Oder warum soll ich denn Jesus alle Bereiche in meinem Leben geben? Genügt doch mal so eine prinzipielle Lebensübergabe an Jesus und dann folge ich ihm etwas nach. Ist doch auch schon was. Oder ein anderer Mythos. Ich bin ja gerettet. Die anderen sind mir doch, die brauchen mich doch gar nicht interessieren. Die Menschen um mich rum, die verloren gehen, was geht das mich an? Kennt ihr auch den Mythos? Und das ist, glaube ich, der schlimmste Mythos überhaupt. Jesus hat gar nicht alles getan. Wenn Jesus am Kreuz gesprochen hat, es ist vollbracht, das ist ja schön, aber so etwas muss ich doch jetzt auch beitragen, oder? Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe die letzten 2 Tage in Ostdeutschland über katholische Kirche gesprochen und da ist mir wieder neu bewusst geworden, egal wo man ist, es ist immer das Gleiche. Es scheint nicht zu genügen, was Jesus getan hat. Es scheint nicht zu genügen. Beim einen ist es so, dass er sagt, ich möchte es mehr erarbeiten, meinen Himmel. Beim nächsten ist es so, ich bin so schlecht, Jesus kann mir gar nicht vergeben. Beim dritten ist es so, ja, Jesus hat ja viel getan, aber jetzt trage ich noch ein bisschen was dabei und so weiter und so fort. Statt dass man sagt, Jesus hat alles getan, damit ich Vergebung bekomme von meiner Schuld und damit ich ein neuer Mensch werden kann. Jesus hat alles getan, dass ich mit ihm in der Nachfolge stehen kann. Jesus hat alles getan, dass ich ihn lieben kann. Jesus hat alles getan, dass ich seine Gebote halten kann und so weiter und so fort. Der schlimmste Mythos ist, es genügt nicht, was Jesus getan hat. Und ich sage jetzt mal ganz hart, jeder von uns, der heute Morgen hier ist, hat irgendeine Spielart dieser Urlüge. Jeder von euch, auch ich, auf seine Weise. Prüft euch, wo bei euch dieser Punkt ist. Jesus hat alles vollbracht. Er ist der Sieger. Und in diesem Sieg Jesu können wir stehen. Amen. Amen. Ein dritter Punkt. Dem prophetischen Wort, das heißt der Bibel folgen. Dem prophetischen Wort der Bibel folgen. Eine umso festere Grundlage haben wir darum im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Sabine hat vorhin im Gebet schon sehr treffend ausgedrückt, Finsternis. Ich finde die jetzige Zeit immer wieder bedrohlich. Mit vielem, vielem, was ist, ja. Aber noch bedrohlicher finde ich geistliche Finsternis hier in Deutschland. Und dann heißt es hier, das prophetische Wort, das heißt, dass Propheten, Menschen, im Namen Gottes das verkündigen, was Gott jetzt und hier und heute sieht und will. Solches prophetisches Wort ist wie ein Morgenstern, der aufgeht. Das ist wie die Sonne, die leuchtet. Wir haben ja vorhin gesungen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Sonnenaufgang ist doch was Herrliches. Da ist vorher dunkel und dann kommen so traumhafte Farben und dann wird es Licht. Schönheit kommt in diese hässliche Welt, in diese dunkle Welt, wenn prophetisches Wort, Wort Gottes, Menschen trifft. Gott spricht durch Menschen, durch Propheten in die Dunkelheit hinein. Das kann richtungsweisend sein. Wenn es richtig finster ist und du durch die Gegend tappst, wie schön ist es, wenn du ein kleines Lichtlein siehst, in welche Richtung du musst. Das kann ermahnend sein. Wie oft reden die Propheten im Alten Testament ermahnend. Warum? Ihr habt den lebendigen Gott verlassen. Jeremia im 2. Kapitel drückt das so treffend aus. Da ist der Herr und ihr verlasst ihn und macht euch Zisternen, Wasserbehälter, die noch nicht mal das Wasser halten können. Was tut ihr eigentlich? Es braucht so oft Ermahnung, weil ich in der Finsternis in die falsche Richtung tapse. Aber Propheten im Alten Testament, die trösten auch oft. Kennt ihr das auch in den Propheten? Bei so vielem, was, wo sie ermahnen müssen, da ist immer aber auch Trost Gottes. Da gibt es Kapitel im Alten Testament in den prophetischen Büchern. Also man möchte am liebsten, wenn es der Fernseher wäre, abschalten. Das möchte ich mir nicht mehr länger antun, dieses ganze Dunkel und Ermahnungen und was da alles ist. Und dann kommt am Schluss aber der Trost Gottes. Da wird wieder Licht sein. Gott hat euch nicht aufgegeben. Auch das ist Aufgabe von Propheten. Und Gottes Wort ist so oft helfend. Helfend, dass es wirklich in mein Leben eingreift und mir hilft, genau an der Stelle, wo ich stehe, dass es mich packt. Schon Mose im Alten Testament galt als der Prophet. Die ganzen 5 Bücher Mose sind prophetisches Wort im Namen Gottes. Und dann kommt Jesus. Und was ist die Erwartung der Menschen? Das ist das, was Johannes der Täufer gefragt wird. Bist du der Prophet? Der Prophet schlechthin. Denn Mose hatte angekündigt, im 5. Buch Mose, im 18. Kapitel, da wird ein Prophet wie ich kommen, wie Mose kommen. Auf den sollt ihr hören. Und so warteten die Menschen, bis endlich dieser Prophet kommt und dieses prophetische Wort wieder in das Leben der Menschen spricht. Und dann kommt Jesus und redet in einmaliger Art und Weise ins Leben von Menschen und das bis heute. Damals sprach Gott durch Mose, damals sprach Gott durch viele andere Propheten. Damals sprach Gott natürlich besonders durch den Propheten, seinen Sohn Jesus Christus. Und heute spricht er durch sein geschriebenes Wort, die Bibel. Ich bin froh, dass Gott uns nicht aufgegeben hat. Dass er nicht aufgehört hat zu reden, dass es nicht Menschenworte sind, auf die wir uns hier verlassen, sondern prophetisches Wort. Das gibt die feste Grundlage, von der hier die Rede ist. Umso fester haben wir das prophetische Wort, steht hier. Ganz ähnlich sagt Jesus in Matthäus 7, was das Fundament ist, dass man sicher steht. Matthäus 7, ab Vers 24. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus und es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein Fundament. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Stürzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus und es stürzte ein und sein Zusammenbruch war gewaltig. Wer meine Worte hört, sagt Jesus, und da das auslebt, wer es tut, der wird auf einem sicheren Fundament stehen. Das ist das, was ich eben meinte mit, wer ist eigentlich der Sieger? Wer ist der Sieger? Das ist Jesus. Und wenn ich auf seine Worte baue, wenn ich das in seiner Gegenwart lebe, dann werde ich auf sicherem Fundament stehen. Was für eine Zusage Gottes. Jesus sagt in Johannes 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das ist immer so ein Ja, es sind immer so zwei Pole, oder? Es ist mein Wort. Da ist Jesus der eine Pol. Ohne Jesu Gegenwart in deinem und meinem Leben geht gar nichts. Aber da ist auch Heiligung. Sein Wort, das wirkt. Ist doch wunderbar, oder? Unsere Grundlage, die Bibel, sind nicht nur irgendwelche Gedanken, Theorien, Lehren, Theologien, Ideologien oder wie immer du das nennen willst, sondern das ist etwas, was Leben verändert. Leben verändert. Was schreibt der Prophet Jeremia? Mein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Was ist das für eine Wirkung? Eine lebensverändernde Wirkung. Ein vierter Punkt, der Bibel folgen, die inspiriert ist. Denn, das sollt ihr vor allem wissen, vor allem anderen, also ich finde, der Petrus hat da schon so viel Großartiges jetzt gesagt. Und jetzt schreibt er, das sollt ihr vor allem wissen, keine Weissagung, keine Prophetie der Schrift verdankt sich menschlicher Anschauung. Denn was an Weissagung einst ergangen ist, geht nicht auf den Willen eines Menschen zurück, vielmehr haben, getrieben vom Heiligen Geist, Menschen im Auftrag Gottes gesprochen. Das haben sich nicht Menschen ausgedacht. Was wäre, wenn die Bibel reines Menschenwort wäre? Da wäre viel Wahrheit, da wären aber auch Irrtümer. Da ich ja manches Mal am Buchschreiben bin, weiß ich, wie viel Mist ich da reinbaue, mal salopp gesagt. Ich habe dann einen guten Korrektor, der das korrigiert, und so werden die Fehler zumindest durch sein Wirken, durch dieses Korrektors, im Rahmen gehalten. Leider sieht er auch nicht alles. Menschliches kann immer auch Irrtümer enthalten. Menschliches kann immer die eigene Meinung enthalten. Und ich kann es ja falsch sehen. Wenn das von Gott stammt, da brauche ich mir keine Sorgen drum zu machen. Das enthält keine Fehler, keine Unwahrheiten. Wenn das von Gott stammt, dann ist es vertrauenswürdig. Dann kann ich da absolut darauf setzen. Wenn Gott das sagt, dann stimmt es. Also es gibt Menschen, denen vertraue ich sehr. Aber nicht immer sind Menschen vertrauenswürdig. Gott ist vertrauenswürdig. Das ist in seinem ureigensten Wesen angelegt. Die Bibel sagt, er ist glaubwürdig, man kann ihm absolut glauben und er ist treu. Er sagt nicht heute das und morgen etwas anderes. Ganz anders als Menschen. Bei Menschen ist vieles gut gemeint. Ihr wisst doch, was ich hinaus will. Gut gemeint heißt aber noch nicht gut, oder? Das kann manchmal fatal sein, was da gut gemeint ist. Das kann mich sogar zerstören. Gott meint es nicht nur gut, sondern es ist gut. Gott ist da so ganz anders. Und das ist das, worum es hier geht. Deshalb schreibt Petrus hier, vor allem sollt ihr wissen, Gott ist glaubwürdig und er hat das hier in sein Wort hineingelegt. Was für eine Zusage Gottes. Was für eine Zusage Gottes. Hier steht in Vers 21, Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist im Auftrag Gottes gesprochen. Menschen haben im Auftrag Gottes getrieben vom Heiligen Geist gesprochen und das steht hier im Wort Gottes. ist einer meiner Schwerpunkte in der theologischen Ausbildung. Ich bin ja Dozent für Theologie. Und je länger ich daran arbeite, das zu verstehen, manchmal habe ich den Eindruck, umso weniger verstehe ich es. Wie kann das sein, dass hier alles von Gott kommt, was hier steht, und dass gleichzeitig der Johannes ganz anders klingt, rein wie er schreibt, als es zum Beispiel der Matthäus tut? Warum ist für mich der erste Johannesbrief von den Worten her relativ leicht zu verstehen, während der Paulus, das hat ja auch schon Petrus geschrieben, nicht immer leicht zu verstehen ist? Ja, wie schaffte es Gott, dass die Individualität, die Persönlichkeit, der Schreibstil, der Charakter eines jeden dieser Menschen, die da geschrieben haben, gewahrt bleibt und dass es doch Wort für Wort zuverlässig ist, weil es von ihm kommt? Wie schafft er das? Ich finde das zum Anbeten, zum Staunen und vor allem zum Danken, denn das ist unsere Grundlage und nur das. Nur weil Gott diese Entscheidung getroffen hat. Er will sich offenbaren. Er will sich uns mitteilen. Können wir überhaupt uns darauf verlassen? Nur deshalb. Wie viele kluge Bücher sind schon geschrieben worden? Möchtest du dein Leben draufsetzen? Ich glaube, da hat der ein oder andere von uns durchaus auch eine Geschichte. In 2. Timotheus 3, Vers 16, 2. Timotheus 3, 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Man sollte eigentlich übersetzen, alle Schrift, die ganze Bibel ist Gott gehaucht. Das kommt von Gott. So wie er dem Adam Leben eingehaucht hat, so hat er sein Wort den menschlichen Verfassern eingehaucht. Und sie haben es aufgeschrieben. Das ist ein Wunder. Das größte Wunder dabei ist für mich aber nicht diese technische Frage, die ich bis heute nicht verstehe, wie das geht, sondern das größte Wunder ist, dass Gott sich uns mitteilen möchte. Dass Gott sich uns mitteilen möchte. Salopp gefragt, hätte er denn nichts anderes zu tun gehabt, als sich auf uns einzulassen. Und Gott hat sich entschieden, nein, ich möchte mit meinen Geschöpfen, die mir untreu geworden sind, eine Verbindung. Sie sollen in meiner Gegenwart leben. Das Ziel soll sein, dass Gott wieder mitten unter den Menschen lebt. Aber das nicht erst irgendwann, sondern Gott hat sich entschieden, ich möchte mich Ihnen jetzt und hier und heute mitteilen. Und deshalb gebe ich Ihnen dieses wunderbare Wort Gottes. Das ist das eigentliche Wunder bei der Heiligen Schrift. Ein letzter Punkt. Dem folgen, dessen Herrlichkeit wir sehen. Dem folgen, dessen Herrlichkeit wir sehen. Ich komme jetzt wieder an den Anfang zurück, bin jetzt wieder auf dem Berg Tabor mit euch. Dem Berg Tabor. War jemand schon mal auf dem Tabor? Faszinierend, wie man da so richtig rausgenommen ist, ein Stück weit. Unten liegt die Ebene und alles und du bist da oben und du bist irgendwo dem Himmel etwas näher, dem Himmel. Und Jesus hatte doch vorher gesagt, Kapitel 16, Matthäus 16, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden, er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Das steht direkt vor dem Berg Tabor, dem Berg der Verklärung. Was mag in den Herzen von Petrus, Johannes und Jakobus, die da dabei waren, vorgegangen sein, als es da auf den Berg hochgeht. Vielleicht der Gedanke, jetzt auch noch bergauf. Das ist auch noch mühsam. Was machen wir denn jetzt da oben? Unsere Welt bricht doch gerade zusammen. Wem folge ich denn da überhaupt die letzten 3 Jahre? Wir hatten gedacht, er ist der Messias. Wir haben auch gerade in Kapitel 16, Matthäus 16, das Bekenntnis des Petrus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, ich werde sterben. Ich werde getötet werden. Zwar folgt da noch am dritten Tage Auferstehen, aber das hatten sie nun noch gar nicht verstanden. Kein Wunder. Wie werden sie da raufgegangen sein? Ich stelle es mir ein bisschen vor, schon vom Berg auf, es geht irgendwo Richtung Himmel, ja. Und dann kommt der Himmel herab. Man ist so ganz im Dunkel. Jesus, ja, der wird ja scheitern. Oder was heißt denn das? Ich werde getötet werden. Wo ist denn deine Pracht und Herrlichkeit? Und dann kommen da Mose und Elia und dann kommt da eine Stimme vom Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen. Habt ihr gemerkt, was vorhin beim Lesen, was in Vers 16 steht? Wir sind Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden. Augenzeugen, wir haben das gesehen, was für eine Majestät, für eine Herrlichkeit er hat. Und Vers 17, es kam eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit herab. Mitten ins Dunkel leuchtet auf, welche Majestät und Herrlichkeit sogar der irdische Jesus hatte. Kurz vor seinem Tod, wo es bald nach Jerusalem geht, um zu sterben. Das Kapitel 17 geht weiter, die nächste Leidensankündigung Jesu. Auch das irgendwo für mich ganz wichtig. Ja, man ist oft im Dunkel, es kommt ein Stück von Jesu Herrlichkeit in mein Leben, aber ich werde leider nicht auf diesem Berg bleiben. Mein Leben verläuft nicht da oben. Wäre doch toll, wenn der Berg der Verklärung für Petrus, Jakobus und Johannes ein Hochplateau geworden wäre, wo du immer oben bleibst. Und immer wieder am besten dieses wunderbare Licht, das sie gesehen haben, da merkst du, der Himmel ist gegenwärtig. Du siehst etwas von der Herrlichkeit Jesu und sie hätten nicht wieder runtergemusst vom Berg, wo es dann nach Jerusalem hinaufgeht zum Sterben. Ich möchte gerne heute immer wieder die Herrlichkeit Jesu sehen. Ich freue mich riesig über die kurzen Zeiten in meinem Leben, wo ich auf dem Berg der Verklärung bin. Wo Gott so richtig ganz gegenwärtig ist und ich mehr verstehen darf, er ist Gott. Seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, er ist einfach wunderbar. Er hat alles getan. Es ist vollbracht. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er hält alles in seinen Händen. Er ist einfach nur zu loben und anzubeten. Und er liebt mich über alles. Es ist doch wunderbar. Wollt ihr auch oben auf dem Berg bleiben? Jesus betet in Johannes 17 zu seinem Vater im Himmel: Ich bitte nicht, dass du sie auf dem Berg der Verklärung lässt, mit meinen Worten. Dass du sie aus dieser Welt herausnimmst, aber dass du sie in dieser Welt bewahrst. Bewahrst. Ich möchte in meinem Alltag kleine Berge der Verklärung, wo ich im Alltag immer wieder Jesu Herrlichkeit sehe. Das ist doch wunderbar, oder? Täglich. Das ist im Gebet, in der Anbetung, in Liedern, in der Natur. Und das ist ganz, ganz stark auch hier in seinem prophetischen Wort, das er Menschen eingegeben hat. Ich muss nicht mehr Mythen folgen, sondern in diesem Wort bekomme ich eine feste Basis. Ich weiß, in welche Richtung es geht, aber noch viel mehr, hier werde ich Jesu Herrlichkeit immer wieder finden. Und ich möchte euch Mut machen. Geht mit dieser Erwartung gerade auch ans Bibellesen. Da war die Rede davon, von wir folgen nicht klug ausgedachten Mythen. Ja, ich werde hier die Mythen korrigiert finden. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Ja, ich werde Festigkeit, Fundament wirklich bekommen. Und ich werde mehr und mehr erkennen, wie Gott ist, wie wunderbar er ist. Ich möchte mit mehr Erwartung immer wieder Jesus begegnen. Ich möchte euch bitten, wer kann, dass wir miteinander aufstehen und dass wir zu dem reden, der uns dieses wunderbare Wort gegeben hat. Und dass wir zu dem reden, der alles vollbracht hat. Ich mache den Abschluss.